Gut, die nächste Stunde ist die größte Herausforderung auf dieser Konferenz nach dem Mittagessen. Da wird man müde. In der Mongolei habe ich mal Bibeltage gehalten. Da war ein junger Bruder, der ist dann vorher zu mir gekommen und hat gesagt, Andreas, ich bin so müde, darf ich mich stellen beim Vortrag, weil dann schlafe ich nicht ein. Das habe ich ihm erlaubt, der hat den ganzen Vortrag gestanden und ist nicht eingeschlafen. Also wenn jemand müde wird, einfach aufstehen, ich weiß dann, was das bedeutet. Gut, wir haben Kapitel 1 abgeschlossen, wir haben festgestellt, zwei Frauen absolut am Ende. Und wir haben festgestellt, die Ernte am Anfang. Was für ein schönes Ende für so ein doch in manchem recht bedrückendes Kapitel. Und Kapitel 2 beschreibt dann den Beginn der Gerstenernte und ich habe die Überschrift gewählt, Ehren gesucht, Gunst gefunden. Wie es ja so manches Mal ist, dann haben wir Nöte, wir suchen uns eine kleine Lösung für die Nöte, dass wir gesund werden oder so. Und Gott hat eine viel größere Lösung parat. Wir suchen Ehren und finden Gunst, finden Gnade. Das ist einfach typisch für Gott. Wir lesen das Kapitel 2. Und Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus dem Geschlecht Elimelechs. Und sein Name war Boas. Und Ruth die Moabitin sprach zu Naomi, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und sie sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin und kam und las auf dem Felde hinter den Schnittern her. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, Jahwe sei mit euch. Und sie sprachen zu ihm, Jahwe segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knechte, der über die Schnitter bestellt war, wem gehört dieses Mädchen? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus den Gefilden Moab zurückgekehrt ist. Und sie sprach, lass mich doch auflesen und unter den Gabeln sammeln hinter den Schnittern her. Und so ist sie gekommen und da geblieben vom Morgen an bis jetzt. Was im Hause gesessen hat, ist wenig. Und Boas sprach zu Ruth, hörst du, meine Tochter? Geh nicht um auf einem anderen Felde aufzulesen und geh auch nicht von hinnen, sondern halte dich hier zu meinen Mägden. Deine Augen seien auf das Feld gerichtet, welches man schneidet, und gehe hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knaben geboten, dich nicht anzutasten? Und wenn dich dürstet, so gehe zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knaben schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Fremde bin? Und Boas antwortete und sprach zu ihr, es ist mir alles wohl berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tode deines Mannes, indem du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volke gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Jahwe vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von Jahwe, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Und sie sprach, möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet, und doch bin ich nicht wie eine deiner Mägde. Und Boas sprach zu ihr zur Zeit des Essens, tritt hierher und iss von dem Brot und tunk deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter, und er reichte ihr geröstete Körner, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und sie stand auf, um aufzulesen, und Boas gebot seinen Knaben und sprach, auch zwischen den Gaben mag sie auflesen, und ihr sollt sie nicht beschämen, und auch sollt ihr selbst aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und sie liegen lassen, damit sie sie auflese, und sollt sie nicht schelten. Und sie las auf dem Felde auf bis zum Abend, und sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte, und es war bei einem Eva Gerste. Und sie nahm es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie tat ihrer Schwiegermutter kund, bei wem sie gearbeitet hatte und sprach, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, Gesegnet sei er von Jahwe, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Blutsverwandten. Und Ruth, die Moabitin, sprach, er hat auch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis meine ganze Ernte beendigt, bis sie meine ganze Ernte beendigt haben. Und Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegermutter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst, dass man dich nicht anfalle auf einem anderen Felde. Und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendigt waren. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Ich habe es hier wieder markiert. Wir haben gesagt, und das ist überhaupt eine Regel, wenn ihr wissen wollt, worum geht es in einem Text, zählt einfach die Worte. Schaut, welche Worte kommen immer wieder vor. Dann habt ihr meistens schon einen Hinweis darauf, was das Hauptthema ist. Vorhin, Kapitel 1, da haben wir Umkehren gezählt und sind draufgekommen, 12 Mal steht das Wort Umkehren da. Aha, das Thema von Kapitel 1 ist also Umkehr. Kapitel 2, da habe ich jetzt gelb unterlegt, auflesen oder Ehren sammeln. 12 Mal kommt das auch wieder vor. 12 Mal in Kapitel 2 das Wort Ehren sammeln oder Ehren auflesen. Und deswegen die Überschrift Ehren gesammelt und Gunst gefunden. Zunächst die Verse 1 bis 3, da wird das Ehren sammeln beschrieben. Die Verse 4 bis 7, Boas kommt. 8 bis 9, Boas spricht. 10 bis 14, Gunst gefunden. 15 bis 17 Sammeln unter seinem Schutz und dann 18 bis 23 der Ertrag des Sammelns. Zunächst schauen wir uns die ersten 3 Verse an, Ehren sammeln. Und Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Und Ruth, die Moabitin, sprach zu Naomi, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finde. Und sie sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin und kam und las auf dem Felde hinter den Schnittern her. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und hier bemerken wir schon, dieses Kapitel ist dem Überleben der Ärmsten gewidmet. Naomi und Ruth sind unten angekommen. Viel tiefer geht es nicht mehr. Wenn man davon leben und überleben muss, dass man auf den Feldern das aufliest, was übrig geblieben ist, dann ist man unten angekommen. Eine bedrückende, ziemlich hoffnungslose Situation. Und da beginnt das Kapitel 2, aber es endet ganz anders. Das Ehrensammeln ist die letzte Möglichkeit, wie man überleben kann. Und deswegen auch die Perspektive von Naomi und Ruth, ach, wir sind ja schon glücklich, wenn wir Ehren finden. Hauptsache am Abend ein paar Körner nach Hause bringen, aus denen, die man mahlen kann, aus denen man ein Brot backen kann oder einen Brei backen kann. Und wenn wir nur jeden Abend einen warmen Brei haben, ach, da sind wir ja schon ganz dankbar. Ihr merkt, die Erwartungen sind doch sehr, sehr zusammengeschrumpft. Ich sehe das auch jetzt bei den Ukrainern, die rüberkommen. Die Erwartungen sind zusammengeschrumpft. Wenn man dann die Menschen sieht, wie sie unterwegs sind, wie sie nichts haben. Unsere Tochter in Salzburg, die hat eine Familie kennengelernt, die haben auf dem Parkplatz gestanden, vor Hofer oder Aldi, und haben geweint. Sie haben keine Schuhe angehabt. Weiß auch nicht, weil sie die Gelegenheit hatten, Schuhe einzusammeln von zu Hause. Und so sind sie barfuß nach Österreich gekommen. Und der Vater ist wieder zurück, weil er eingezogen wurde, weil er kämpfen muss, und die Mutter mit den Kindern ist da allein. Und da freut man sich über ein paar Schuhe. Da freut man sich, wenn man als Familie ein Zimmer bekommt. Von einem Haus träumt man schon gar nicht mehr. Die Erwartungen sind sehr bescheiden geworden. Und Naomi und Ruth haben sehr, sehr bescheidene Erwartungen. Sie hoffen auf Ehren. Aber Gott übertrifft immer alle Erwartungen. Die Familie, die zu uns gekommen ist, das ging ruckzuck. Ich bin angerufen worden aus der Ukraine von einem Bruder, den ich nicht kannte. Ich habe in unserer Mitarbeitergruppe einfach meine Kontaktdaten gegeben. Habe gesagt, wenn Geschwister sind, die raus müssen aus dem Land, wir helfen, wie wir nur können. Und am nächsten Tag ruft mich ein Bruder an, der ist Gemeindeleiter in Tschernigow, was so umkämpft ist. Meine Frau und die Kinder gehen raus. Morgen werden sie in der Westukraine sein. Und dann kommen sie nach Ustilug an der polnischen Grenze. Und dann, ich war damals in Deutschland gewesen, war zu Vorträgen eingeladen, habe die im letzten Augenblick abgesagt, aber die Geschwister haben viel, viel Verständnis gehabt. Bin nach Hause gefahren, habe das Auto ausgeladen und gleich am nächsten Tag dann an die ukrainische Grenze gefahren. Und da kommt die Mutter und ich kann sie mitnehmen und sie kommt dann zu uns und ja, wie wir das jetzt weitergehen, wir sind selbst in einem Umzug begriffen. Also die haben dann gesehen, wie wir, während sie bei uns eingezogen sind, wir angefangen haben, im anderen Zimmer die Möbel wieder zusammenzuräumen. Das ist nicht gerade sehr, sehr schön für die Familie, die da angekommen ist. Und meine Frau gibt Nachhilfeunterricht und dann kommt das Mädchen, was Nachhilfeunterricht kriegt mit ihrer Mutter und sieht die Ukrainer und die Mutter ist vor 20 Jahren als Bulgarerin, Bulgarerin? Nee, das hört sich komisch an. Bulgarin, ah ja, danke. Okay, als Bulgarin nach Deutschland gekommen mit 7 Jahren oder nach Österreich, kannte kein Wort Deutsch und die kann das alles gut nachvollziehen. Und der hat gesagt, unser Freund ist der Bürgermeister vom Nachbardorf. Ich frage, was sich machen lässt. Am nächsten Tag ruft sie an. Es gibt eine Wohnung, die leer steht. Die können da rein. Dann sind wir dahin, haben die Wohnung in Ordnung gebracht. Und innerhalb von 2 Wochen, da sind sie mit einem Rucksack auf dem Rücken, die Mutter und die beiden Mädels, der Kleine ist ja erst 8 Monate alt, also mit 3 Rucksäcken sind sie an der Grenze angekommen. Eine Woche später ist eine Wohnung da. Wir haben nur gehofft, dass sie ein Dach kriegen und jetzt ist da eine Wohnung. Gott tut immer viel mehr, als wir erwarten. Unsere Erwartungen sind in der Regel viel zu klein. Und oft erwarten wir nur, dass gerade die materiellen Bedürfnisse erfüllt werden. Und gerade heute Morgen hat Mariana, die Schwester, eine WhatsApp an unsere Gemeinde geschickt, was ich dann schnell übersetzt habe. Und dann schreibt sie auch, ihr habt mich mit so viel Liebe aufgenommen und wir fühlen uns hier wie zu Hause. Ehren sammeln, kleine Erwartungen und einen großen Gott finden, der viel mehr schenkt. Die Ehren, dafür hat Gott Sorge getragen, dass Menschen Ehren sammeln können. Es war ein Gesetz im Alten Testament, am Rand der Felder soll man die Ehren liegen lassen, damit man aufsammeln kann. Aber nicht nur die Ehren, sondern dasselbe Gesetz bezog sich auch auf Trauben. Auch wenn ein Weinberg gelesen wurde, die Trauben aufgelesen wurde, man sollte immer ein bisschen was übrig lassen, sodass die Armen auch Trauben bekommen. Und Oliven, da dasselbe Gesetz, wenn Oliven geerntet werden, man soll immer etwas übrig lassen für die ganz Armen. Und wir merken, wie Gott allein in der materiellen Fürsorge so wunderbar gedacht hat. Nicht nur Getreide, Kohlenhydrate, sondern auch Trauben, Vitamine und Öl, Fette, also eine Grundversorgung hat Gott sich ausgedacht, dass Menschen das haben, die sonst nichts haben. Und dann wird uns Boas vorgestellt. Und da heißt es, Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann. Und das ist eine ganz schwache Übersetzung, weil da steckt so viel Schönes drinnen. In diesem Ausdruck vermögender Mann. Zum einen das Wort Mann, das im Hebräischen heißt das Ich. Und damit sind so alle Männer einfach gemeint, so mehr oder weniger 0815, wie wir alle sind. Einfach ein Mann halt. Aber dann gibt es ein anderes Wort, Gibor heißt das. Und das ist für sich einfach ein Mann, das ist ein Held. Ich würde das Wort, diese Bezeichnung nicht verdienen. Ich bin kein Held, mich würde man Mann nennen, Ich. Aber der Boas wird Held genannt, Gibor. Und dieses Wort Gibor, das finden wir in 1. Mose 6,4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren, das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Also ich kann mich mal richtig vorstellen, das waren, wenn es die Nachkommen von Riesen waren, also sie waren kräftig, die konnten was bewegen. Die mussten nicht ständig Hilfe rufen, die konnten sich selbst helfen. So wird das Wort in 1. Mose 6,4 verwendet. Dann in 1. Mose 10, Kusch zeugte Nimrod, der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf Erden. Aber auch Gott wird so bezeichnet. Wir haben einen heldenhaften Gott, Jahwe, ein gewaltiger Gott. Da steht das Wort Held wieder drinnen. Josua sucht streitbare Männer, um das Land einzunehmen. Also da wurden keine Pazifisten gesucht, sondern da wurden welche gesucht, die eine Waffe in die Hand nehmen können, die Entbehrungen auf sich nehmen können, die streiten können für eine gute Sache. Und in 1. Samuel 16, 18 werden uns tapfere Helden vorgestellt. Und dieses Wort, das wird hier verwendet für den Boas. Also Boas war nicht einfach nur irgendwer, sondern er war ein beeindruckender Mensch gewesen. Er muss sehr einflussreich gewesen sein und er muss ein Verteidiger der örtlichen Gesellschaft gewesen sein. Ein Held ist nicht jemand, der draufhauen kann, sondern ein Held ist jemand, der all seine Stärke einsetzt zum Schutz der Schwächeren. Das ist ein Held. Und dafür gibt es ein Wort, die Barone. Barone sind solche, die eigentlich von dem Herrscher eingesetzt wurden, damit sie in einem bestimmten Bereich des Herrschaftsgebietes die Schutzbefohlenen beschützen können. Aber Boas wird noch mit einem weiteren Attribut beschrieben. Und das wird hier als vermögend übersetzt. Und bei vermögend, da denken wir eher so an ein volles Bankkonto. Aber es ist was ganz anderes gemeint. Dieses Wort, das heißt Chayil und das bedeutet reich an Tugend. Und das finden wir auch über Ruth ausgedrückt. Denn Ruth ist auch reich. Der Boas, der ist reich an Finanzen, aber das wäre nicht genug. Neulich habe ich mal gehört, das fand ich ganz interessant, da hat jemand gesagt, es gibt Leute, die sind so arm, die haben nichts als ihr Geld. Das habe ich so gut gefunden, das hat sich mir eingeprägt. Und zwar hat es ein junger Bursche gesagt, gerade mal über 20. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, behalte dir diese Einstellung. Das finde ich so gut. Der Boas, der war reich an Geld, aber nicht nur, sonst wäre er arm gewesen. Er war reich an Tugend gewesen. Und das verwendet, oder das meint dieses Wort. Und das wird so auch entsprechend verwendet für die Ruth. In Kapitel 3, Vers 11. Und dieses Wort wird dann auch verwendet in Sprüche 31, wo uns das wackere Weib vorgestellt wird. Also nicht www, sondern ww. Aber viel besser als www. Das wackere Weib oder eine tugendsame Frau. Und damit ist eine Frau gemeint, die all ihr Potenzial und den ganzen Reichtum ihres Herzens einsetzt, um für andere ein Segen zu sein. Das wird in Sprüche 31 beschrieben. Und Boas ist das männliche Gegenbild dazu. Über einen wackeren Mann gibt es kein ganzes Kapitel in der Bibel, es sei denn, wir lesen Philipper 2 mal mit diesen Augen, wo die Gesinnung des Herrn Jesus uns gezeigt wird. Also dieser Reichtum, von dem hier die Rede ist, das ist, wir sehen, was sie da alles tut, was sie ausmacht, diese reiche, tugendsame Frau. Sie tut Liebe, sie sorgt für Wolle und Flachs, sie hat fleißige Hände, sie holt Nahrung herbei. Vor Tagesanbruch steht sie schon auf, sie überlegt und dann kauft sie ein Stück Feld, sie bepflanzt einen Weinberg. Also merkt ihr, das entspricht überhaupt nicht diesem Vorbild, diesem entwürdigenden Klischee, was sich die linke Bewegung auf die Fahnen geschrieben hat, dass man Frauen befreien müsste von dem Kinderküche-Kirche-Klischee. Das sagt die Bibel nie, nie. Sondern eine christliche Frau, genauso wie ein christlicher Mann, ist jemand, der sich von Gott beschenken lässt mit Gaben und aus einem guten Herzen heraus diese Gaben und Fähigkeit zum Wohl anderer einsetzt. Das ist eine tugendsame Frau, das ist ein tugendsamer Mann. Und wir merken, auf der einen Seite scheinen sie so ganz unterschiedlich zu sein. Hier die arme Ruth, die nichts hat, die von Ehren leben muss, und hier der reiche Boas, dem alles gehört. Und gleichzeitig merken wir, da ist eine Schnittmenge. Da ist ein Reichtum, der nicht sofort ins Auge springt. Das verbindet die beiden. Wir sind eine Ehe, wenn zwei Menschen zusammenkommen, Moni und ich, wir sind in mancher Hinsicht recht unterschiedlich und in mancher Hinsicht sind wir sehr, sehr ähnlich. Diese Schnittmenge, die ist es, was einen zusammenbringt. Und das sehen wir hier auch bei den beiden. Auf den ersten Blick unterschiedlich, aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, da ist derselbe Reichtum in beiden Herzen. Und in dieser ersten Vorstellung von Boas wird schon angedeutet, wie sehr Boas und Ruth sich in ihrem Charakter ergänzen. Dann auffälligerweise wird Ruth immer wieder die Moabitin genannt. 12-mal wird sie mit Namen erwähnt und 5-mal die Moabitin. Und da soll, obwohl wir inzwischen wissen wir es ja, dass sie eine Moabitin ist. Ist uns ja schon ein paar Mal erzählt worden im ersten Kapitel. Warum muss das jetzt im zweiten Kapitel noch 5-mal uns fast unter die Nase gerieben werden, dass die Ruth eine Moabitin ist? Ja, weil uns damit deutlich gemacht werden soll, schaut, diese tugendsame Frau, das ist eigentlich eine Ausländerin. Manchmal findet man in denen, wo man es nicht erwartet, Tugenden, die man bei anderen erwartet hätte. Und die Ruth, eine ursprünglich Fremde, ist in ihrer Fürsorge für Naomi wie eine vorbildliche Israelitin. Und eigentlich noch viel mehr. Und deswegen wird das immer wieder so hervorgehoben, dass wir den Kontrast bemerken. Und dass wir umso mehr Respekt und Hochachtung haben vor der Ruth, die so treu ist zu ihrer israelischen Schwiegermutter und sich so um sie kümmert. Und dann heißt es, sie kam halt zufällig auf das Feld von Boas. Zufällig. Ja, was macht man mit so einem Wort? Gehört doch gar nicht in die Bibel hinein. Und doch, das gehört in die Bibel hinein. Denn Zufall ist ein wunderschönes Wort. Das ist nämlich das, was Gott einem zufallen lässt. Zufall, so wie die Welt es versteht, den gibt es nicht. Bin ich mir ganz sicher. Aber es gibt vieles, was Gott uns zufallen lässt. Das hebräische Wort dafür heißt Mikre. Und das kommt, und das war für mich eine ganz interessante Entdeckung von dem Wort Balken. Und zwar Balkenkreuzung. Wo zwei Balken zusammenkommen. Und genau das passiert in unserem Leben. Ein Zufall ist, wo Balken sich treffen. Der eine Balken ist das sichtbare Leben des menschlichen Individuums. Der andere Balken kommt aus dem Unsichtbaren. Ich bin vor 35 Jahren nach England gefahren zu einem Kurs, da habe ich einen Balken gehabt, mich. Und mit einmal ist aus dem Unsichtbaren ein anderer Balken gekommen und der heißt Moni. Und mit ihr bin ich seit 35 Jahren verheiratet. Das hat Gott mir zufallen lassen. Das konnte ich doch nicht manipulieren. Ich habe es ja nicht mal gekannt. Ich habe ja nicht sagen können, ein halbes Jahr vorher gehen wir nach England, weil in einem halben Jahr komme ich dahin und ich möchte dich gern kennenlernen. Gott hat das gefügt. Auf den ersten Blick schaut es zufällig aus und auf den zweiten Blick erkennen wir, das ist mir zugefallen. Das hat Gott so gefügt. Und der unsichtbare Balken aus dem Unsichtbaren, das kann auch eine Dachziegel sein, die sich gelöst hat, auf der Verankerung herabfällt und einem auf den Kopf fällt. Das kann ein tödlicher Keim sein. Und wir leben in Zeiten, wo wir recht viel über Keime und Viren reden. Und wo wir, ob geimpft oder ungeimpft, uns darauf verlassen dürfen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen muss. Auch Keime, sogar Dachziegeln können uns zum Besten dienen. Und wo diese Linien sich treffen, da findet eine zufällige Begegnung statt. Und dieses Wort Zufall, das kommt nur selten im Alten Testament vor. Aber jedes Mal sehen wir, das ist da, wo zwei Balken sich kreuzen. Und wisst ihr, wie hier bei diesem Haus, da, wo die Balken sich kreuzen, was passiert denn da? Da entsteht Statik. Und da kann ein Gebäude getragen werden, wo Balken sich kreuzen. Wisst ihr, das ist ja nicht zufällig. Ein Baumeister, der baut die Balken ja nicht so quer durcheinander. Der überlegt das vorher ganz genau, wo die Balken sich kreuzen und dadurch bekommt ein Haus seine Stabilität. Und unser Leben bekommt seine Stabilität durch viele Zufälle, wo niemand erklären kann, wie ist das zustande gekommen. Aber wir können es erklären. Weil wir wissen, hinter meinem Leben steht ein himmlischer Baumeister, der ganz genau weiß, wie er die Balken zusammenfügt. Gott baut aus Zufällen, also aus schicksalhaften Kreuzungen, ein stabiles Lebensgerüst. Von lieben Freunden von mir, die Tochter, die hat geheiratet und dann so mit 25, da hat sie mit einmal angefangen zu stolpern und da hat man festgestellt, sie hat MS und jetzt ist sie 40 Jahre alt oder 41 und sie sitzt im Rollstuhl und kommt wenig aus dem Haus. Und die jungen Schwestern kommen zu ihr nach Haus, um bei ihr Seelsorge zu erleben. Wisst ihr, da ist sie an MS erkrankt und man denkt sich, warum muss sowas sein? Warum gerade sie? Und Gott fügt daraus etwas, was Stabilität hat und das anderen auch Unterschlupf bietet. Unsere Übersetzerin in der Mongolei genau dasselbe, die Sarah. Mit 17 Jahren hat sie MS gekriegt. Sie wollte so gern studieren und sie konnte nicht studieren. Und hat sich dann Russisch und Englisch selbst beigebracht. Und kann das so gut und die hat all unsere Kurse und viel anderes Material übersetzt. Und jeder Mongole, der Emmaus Bibelkurse durcharbeitet und dadurch zum Glauben kommt, der hat das dem zu verdanken, dass seine junge Frau, die MS hatte und die heute im Rollstuhl sitzt, sie ist etwas auch über 40 und sie kann nur noch den Kopf bewegen und die rechte Hand, sonst kann sie nichts mehr bewegen. Aber das reicht ja zum Übersetzen. Und was für ein Segen darf sie sein. Da hat Gott Dinge zusammengefügt, den sichtbaren Balken eines Lebens und dann etwas aus dem Unsichtbaren. Und da hat er etwas gebaut, was ein Segen ist für andere. Und deswegen müssen wir keine Angst haben vor dem Zufall, wir müssen keine Angst haben vor den blinden Zufällen, die es nicht gibt, sondern wir dürfen ganz gewiss sein, Gott baut mein Leben. Und da, wo Dinge aus dem Unsichtbaren kommen, auch das hat Gott im Griff. Dieses Wort Zufall, das wird oft als Geschick übersetzt oder als etwas, was einem widerfährt. Die Bibel kennt also keinen blinden Zufall, sondern nur das, was einem widerfährt, ohne dass man irgendwie Einfluss darauf nehmen konnte. Also das Wort Zufall bedeutet nur, ich habe es nicht beeinflussen können. Aber es sagt nicht, dass niemand das hätte beeinflussen können, sondern Gott beeinflusst es. Das Wort Zufall, das bedeutet nur, dass die menschliche Einflusskomponente hier ganz rausgenommen ist. Aber die göttliche Einflusskomponente ist doch damit überhaupt nicht eingegrenzt. Im Gegenteil, sie kommt vielmehr zur Entfaltung. Und so ist es im Fall von Ruth klar, dass sie nicht zufällig auf Boas Feld kommt, so wie wir Zufall verstehen, sondern Gott ließ es ihr zufallen, dort zu erscheinen, wo sich Boas Feld befindet. Und auf dem Feld vor Bethlehem treffen sich die Lebensbalken von Ruth und Boas und aus diesem Treffen lässt Gott ein Schicksal entstehen oder eine Fügung oder eine Heimsuchung und hier entwirft Gott Statik und hier baut Gott ein Haus, aus dem später der Messias kommt, der Retter aller Menschen, über die ganze Erde, jeder, der sich bekehrt, der weiß, das Haus meines Heils, hier sind Balken zusammengefügt worden. Schon damals, als Ruth und Boas sich getroffen haben. Wie groß ist unser Gott? Wie fügt Gott vieles im Unsichtbaren? Wir können nur staunen und dürfen uns darüber freuen. Boas kommt. Die Verse 4 bis 7. Das gefällt mir so, wie das einfach dann beschrieben wird. Und siehe heißt immer in der Bibel so, jetzt aufpassen, jetzt kommt was Wichtiges. Und siehe, Boas kommt. Zack. So kurz ausgedrückt. Mich hat das sofort erinnert an Titus 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen. Genau dasselbe ist hier. Da, wo Boas kommt, da erscheint die Gnade Gottes. Da kann mit einmal was Neues geschehen. Da kann Gott wirken. Und Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, Jahwe sei mit euch. Und sie sprachen zu ihm, Jahwe segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter bestellt war, wem gehört dieses Mädchen? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus den Gefilden Moabs zurückgekehrt ist. Und sie sprach, lass mich doch auflesen und unter den Gaben sammeln hinter den Schnittern her. Und so ist die gekommen und dageblieben von morgen an bis jetzt. Was im Hause gesessen hat, ist wenig. also mit was sie im Hause gesessen hat, damit ist sie gemeint, was sie sich ausgeruht hat. Also sie war den ganzen Tag fleißig. Die hat sich keine Ruhe gegönnt. Und wir merken, also die ganze Szene ändert sich jetzt einfach durch diese zwei Worte. Boas kam. Und jetzt kann was ganz Neues geschehen. Und dann finden wir hier diese Ausdrucksweise, die uns so bekannt vorkommt, die aber im Alten Testament gar nicht so oft verwendet wird. Jahwe sei mit euch, Jahwe segne dich. Und dieser Gruß von Boas an die Schnitter, Jahwe sei mit euch, der kommt sonst nie in der Bibel vor. Nur hier finden wir diesen Gruß. Komisch. Jahwe sei mit euch, Gott mit euch, hat ja früher auf den Koppeln von den Gürteln der Soldaten im Ersten Weltkrieg gestanden, Gott mit uns. Da sollte man meinen, das ist so eine, ja, was man halt so sagt, wie grüß Gott oder sowas. Nein, nein, nur hier kommt das vor. Und die Tatsache, dass es nur hier vorkommt, zeigt uns, dass der Boas sehr genau weiß, was er sagt. Und wenn er seine Knechte so anspricht, Jahwe sei mit euch, dann ist das ein ganz bewusster Gruß. Und da merken wir sehr viel von seiner Frömmigkeit, an der er andere teilhaben lässt. Und die Schnitter antworten dann, Jahwe segne dich. Und es kommt ganz selten vor, nur viermal im Alten Testament. Im aaronitischen Segen kommt das vor, in Psalm 134. Und dann, und das ist die interessanteste Stelle, in Jeremia 31, Vers 23. So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, dieses Wort wird man noch sprechen im Lande Juda und in seinen Städten, wenn ich ihre Gefangenschaft wenden werde. Jahwe, segne dich, du Wohn und der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Und merkt ihr, wir sind wieder im ersten Kapitel. Dieses Zurückkommen, das bedeutet ja die Gefangenschaft wenden. Wenn Gott sein Volk aus der Gefangenschaft holt, wie wird man dann miteinander reden? Dann wird man sagen, Jahwe, segne dich. Und genau das sagen hier die Schnitter zu dem Boas. Und da merken wir, hier wird das Thema wieder angeschnitten, nämlich Ruth ist zurückgekommen und da ist hier, da wo sie jetzt ist, da herrscht eine andere Atmosphäre als da, wo sie hergekommen ist. Ruth, die Zurückgekehrte. So wird sie dem Boas von dem Vorarbeiter vorgestellt, das ist die Moabiterin, die zurückgekehrt ist. Offensichtlich sind die Schnitter von ihrem Arbeitgeber Boas geprägt. Denn sie haben sich ja noch nicht mit Boas unterhalten können und trotzdem haben sie die Ruth den ganzen Tag Ehren auflesen lassen. Also wir merken auch, der Boas, nicht nur, dass er selbst ein sehr tugendsamer Mann ist, sondern er hat im Laufe der Zeit auch seine Knechte prägen können, dass sie auch tugendsam geworden ist und dass sie automatisch schon das tun, was ihr Herr, der Boas, eigentlich von ihnen erwartet, ohne dass er ihnen das groß sagen muss. Boas kommt und dann Boas spricht. Und Boas sprach zu Ruth, hörst du, meine Tochter, geh nicht, um auf einem anderen Feld aufzulesen und geh auch nicht von hinnen, sondern halte dich hier zu meinen Mägden. Deine Augen seien auf das Feld gerichtet, welches man schneidet, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knaben geboten, dich nicht anzutasten? Und wenn dich dürstet, so geh zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knaben schöpfen. Eben haben wir gesehen, es kam so unmittelbar und Boas kam. Und jetzt genauso unmittelbar und Boas sprach. Und das erinnert mich einfach auch. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Und dann hat Gott gesprochen, nachdem Gott auf vielfältige Art und Weise in den vergangenen Zeiten gesprochen hat, durch die Propheten, hat er jetzt gesprochen durch seinen Sohn. Und das Wort wurde Fleisch. Das charakterisiert Gott, dass Gott das Wort ist. Was bedeutet das denn? Worte. Was machen wir mit Worten? Mit Worten teilen wir uns einander mit. Mit Worten öffnen wir das, was in uns versteckt ist. Wir lassen andere an uns teilhaben. Durch Worte schaffen wir Gemeinschaft, schaffen wir Gemeinsamkeiten. Und deswegen wird der Herr Jesus auch das Wort genannt. Weil in Jesus Gott sich geöffnet hat und Gott ansprechbar wurde und die Basis für Gemeinschaft geschaffen wurde. Und genau dasselbe finden wir hier vorgeschattet schon bei Boas. Boas sprach mit Ruth. Und er sagt zu Ruth: Deine Augen seien auf das Feld gerichtet. Als Landbesitzer und Arbeitgeber erfasst Boas sofort, was alles jetzt relevant ist für die Ruth. Ruth weiß jetzt, auf welcher Parzelle sie sammeln darf. Denn es war ein großes Feld vor Bethlehem gewesen, da hat man nur Steine gelegt und jeder Bauer hat gewusst, das ist meine Parzelle, das ist die vom Nachbarn und das ist die vom Dritten und so weiter. Aber das wussten nur Eingeweihte. Und der Boas, der weiß natürlich, die arme Ruth, woher soll sie denn wissen, auf welcher Parzelle sie ernten darf? Und er hat ihr gesagt, so, schau, das ist meine Parzelle, hier kannst du arbeiten. Er weiß, was relevant ist für Ruth. Sie weiß jetzt, auf welcher Parzelle sie sammeln darf. Sie darf sich zu den Schnitterinnen halten. Die Gesellschaft anderer Frauen bietet einen Schutz. Und es ist so freundlich, dass der Boas das ausdrücklich sagt, halte dich zu meinen Schnitterinnen. Da kann man auch mal ein bisschen miteinander reden. Man kann ein bisschen miteinander plaudern. Man kann auch ein bisschen sein Herz ausschütten. Und von Frau zu Frau geht das wesentlich einfacher als von Frau zu Mann. Und deswegen betont der Boas das, schau, hier sind meine Schnitterinnen, halte dich zu ihnen, bleib immer in deren Nähe. Und außerdem hat Boas seinen Knaben, also seinen Angestellten, seinen Knechten explizit befohlen, dass sie Ruth nicht belästigen dürfen. Der Boas, der ist ein feiner Mensch, er ist ein echter Gentleman, wir werden es gleich noch mehr merken. Er weiß nämlich, wie schnell das passiert, dass Männern dann auch ein bisschen blöde Bemerkungen über die Lippen rutschen, ein bisschen klischeehaftes Denken, was da in Worte gekleidet wird. Und er sagt, ihr Burschen, passt mir auf, die Ruth wird nicht belästigt. Kein unangenehmes Wort, keine komischen Blicke, nicht taxieren mit den Augen, die steht unter meinem Schutz und ihr habt euch dran zu halten. Merkt ihr, der Boas, der denkt viel weiter als nur an die Ehren, an die Ruth am Anfang des Kapitels gedacht hat. Er denkt an einen vollumfänglichen Schutz, welchen er der Ruth gewähren kann. Und schließlich darf Ruth auch von dem Wasser trinken, welches die Knechte geschöpft haben. Also Einkommen, Schutz, Verpflegung werden hier garantiert. Und das übersteigt bei weitem das, was das Alte Testament per Gesetz fordert. Boas geht weit darüber hinaus. Warum? Weil er die rechte Gesinnung hat. Und wo die rechte Gesinnung da ist, da tut man viel mehr, als per Gesetz verlangt ist. Und dann die Verse 10 bis 14, Gunst gefunden. Ruth sprach zu Naomi, lass mich aufs Feld gehen und Ehren lesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und dann findet sie Gnade, ab Vers 10. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Fremde bin? Und Boas antwortete und sprach zu ihr, es ist mir alles wohl berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tode deines Mannes, indem du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Jahwe vergelte dir dein Tun, und voll sei dein Lohn von Jahwe, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Und sie sprach, möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und so weiter. Also Ruth hofft, Gnade zu finden. Sie hat Sehnsucht nach dieser Gnade. Ruth findet die Gnade und besitzt damit die Gnade. Und Ruth bittet, weiterhin in dieser Gnade stehen zu dürfen. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles soll geprägt sein von Gnade und von Gunst. Und in Epheser 2 wird uns gesagt, dass wir ja eigentlich nicht anders sind als die Ruth. Wir sind auch Ausländer, die dazugekommen sind. Wir sind Heiden. Und wie freundlich sind wir aufgenommen worden. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und Frieden den Nahen. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Und genau das ist der Ruth passiert. Sie ist zum Mitbürger geworden. Sie ist gleich integriert worden und aufgenommen worden. Sie hat Ehren gesucht und sie hat Gunst gefunden. Und damit kommen wir zu einer Schwierigkeit. Oder kann mir jemand von euch in zwei Worten sagen, was Gunst ist? Genau, das ist die Schwierigkeit. Was ist denn eigentlich Gunst? Ich könnte es nicht in zwei Worten, auch nicht in 10 Worten beschreiben. Das ist so eines von diesen Worten, die die deutsche Sprache hat, von den schönen Worten, wo man weiß, das ist was ganz Schönes, das ist was Uferloses, aber versuchst du beschreiben und du kommst an deine Grenzen. Das ist das Wort Gunst. Deswegen schauen wir in den Kontext, um zu schauen und auch auf andere Bibelstellen, um zu schauen, was damit gemeint ist. Und das Wort wird verwendet in Sprüche 11, 16 und dort wird es als Liebenswürdigkeit übersetzt. Durch Liebenswürdigkeit kommt eine Frau zu Ehren, durch Tatkraft Männer zu Vermögen. Und hier wird das ein bisschen hervorgehoben, was Männer und Frauen voneinander unterscheidet. Die Männer sind so für das Kantige zuständig und die Frauen, die glätten dann die Kanten wieder. Es ist ein bisschen sehr vereinfacht, aber das steckt so ein Stück weit in uns drinnen. Aber Liebenswürdigkeit, das ist ein sehr schönes Wort. Und das ist dasselbe Wort wie Gunst. Gunst ist also ein schönes Verhalten jemand anderem gegenüber. Es geht immer darum, wie Gunst auftritt. Man kann nicht Gunst im Herzen haben. Dann ist es keine Gunst. Es wird erst Gunst, wenn sie sich äußert. Im täglichen Miteinander, im schönen Umgang miteinander. Es geht also darum, wie Gunst auftritt. Ein Stück weit deckt unser Wort, unser altmodisches Wort, Höflichkeit, das ab, was mit Gunst gemeint ist. Und mir tut es wirklich leid, dass wir zurzeit eine Gesellschaft ist, die auf Höflichkeitsformen nicht mehr achtet. Weil Höflichkeit ist ganz was Kostbares und was Wichtiges, weil durch Höflichkeit kann man eine Herzenshaltung zum Ausdruck bringen, ohne viel Worte darüber machen zu müssen. Das ist Höflichkeit. Und das ist was Schönes. Und das sollten wir wieder mehr praktizieren. Es handelt sich um ein zuvorkommendes, wohlwollendes, respektvolles Verhalten einem anderen, gesellschaftlich unterlegenen Menschen gegenüber. Und Gunst hebt einen gesellschaftlich unterlegenen Menschen auf den Rang eines Gleichgestellten oder sogar Höhergestellten. Und damit eröffnet Gunst dem Unterlegenen einen weiten Raum, in dem er sich natürlich bewegen darf. Meine Mutter hat mir es erzählt, ich war damals noch zu klein. Wir haben Freunde gehabt, er kam aus Ostpreußen und war auch ostpreußisch erzogen worden, so bei den Freiherren und so weiter. Und er war Arzt gewesen. Und das waren die Freunde meiner Eltern. Und meine Mutter war im Garten gewesen, im Kittel. Wir haben im Garten gelebt und war dann ganz verschwitzt. Und mit einmal kommt Onkel Udo, der Ostpreuße. Und meine Mutter war gerade drinnen gewesen. Er klingt, sie macht die Tür auf und steht da verschwitzt in ihrem Kittel. Und vor ihr steht Dr. Udo aus Ostpreußen. Also was Schlimmeres hätte man sich kaum vorstellen können, was Unangenehmeres. Und wisst ihr, was er macht? Er nimmt die Hand meiner Mutter und gibt ihr einen Handkuss. Das hat er immer gemacht. Und ihm war es egal, ob sie im Kittel dasteht oder im schönen Abendkleid. Merkt, und damit hat er einen Raum eröffnet, in dem man sich wohlfühlen kann. Er hat mit der ersten Geste, ohne dass er ein Wort gesagt hat, hat er sie aus einer unangenehmen Situation befreit. Und das ist was Kostbares. Und wir wissen gar nicht, was wir alles verspielen, wenn wir auf Höflichkeit nicht mehr achten. Wir berauben uns selbst. Weil wenn man das alles in Worte fassen müsste, dann wird alles sehr umständlich und ein bisschen theatralisch. Aber wenn man die kleinen Gelegenheiten nutzt, und da ist der Boas ein echtes Vorbild. Und Höflichkeit oder Gunst ist eigentlich nichts anderes als die Gesinnung Christi, die da zum Tragen kommt. wenn es nur irgendeine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllt meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes, nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tun, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seinige sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und das ist Höflichkeit. Eine Möglichkeit, die Gott uns geschenkt hat, um die Gesinnung Christi im Alltag zu zeigen und anderen damit unsere Wertschätzung auszudrücken. Und Philipper 2, 1 bis 4 beschreibt die Höflichkeit von Gottes Volk, aber wisst ihr, wir sind sehr geprägt vom Zeitgeist. Uns wird gesagt im Zeitgeist, Frau kann alles, Frau braucht nicht Mann. Und deswegen müssen die Frauen ja ihre Kinder schon ganz früh in die Krippe geben, müssen arbeiten gehen, und das wird als große Tugend dargestellt. Und das Ideal unserer Gesellschaft ist, dass man überhaupt nicht mehr angewiesen ist auf Freundlichkeiten. Und das ist eigentlich was sehr Trauriges. Das ist ein sehr, sehr reduziertes Menschenbild. In Gottes Volk sollte es anders sein. Und schaut einmal, wie die Ruth reagiert. Da fiel sie auf ihr Angesicht. Warum habe ich Gnade gefunden, dass du mich beachtest? Höflichkeit bedeutet, jemanden überhaupt erst mal zu beachten. Wisst ihr, ich habe es jetzt nicht bei mir, mein Smartphone. Aber habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, dass man bei manchen Christen mit ihnen am selben Tisch sitzen kann und sie sind in einer ganz anderen Welt, weil sie ständig die Augen auf dem Smartphone haben. Das ist unhöflich. Das ist nicht die Gesinnung Christi. Wenn Christus mit Menschen zusammen war, da hat er ihnen die ganze Aufmerksamkeit geschenkt und nicht nur 10% davon. Wenn ich mit meinen Augen im Smartphone bin und die ganze Zeit chatte, während ich woanders eingeladen bin, dann sage ich habe jetzt hier was Wichtigeres zu tun. Danke, dass ich bei euch was zu essen kriege, mehr brauche ich nicht. Meine Gemeinschaft, die habe ich jetzt hier im Smartphone. Und das ist nicht einfach ein Lapsus, sondern das zeigt, dass wir ein Stück weit verlernt haben, was die Gesinnung Christi ist. Der Menschen ernst nimmt und ihnen die ganze Aufmerksamkeit schenkt. Und die Ruth, ihr merkt das natürlich. Da ist der Boas, dieser hochgestellte, reiche Mann. Und sie sagt, ja, wie kommt es, dass du mich beachtest? Höflichkeit, Gunst. Und er sagt, naja, mir ist berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast. Das heißt, Höflichkeit nimmt den anderen in seinen besten Qualitäten wahr. Genauso wie der Onkel damals meine Mutter nicht auf einen Kittel reduziert hat, sondern gewusst hat, das ist im Augenblick nur der Kittel, aber darunter steckt ja ganz was anderes. Und genauso tut das der Boas hier. Höflichkeit oder Gunst bedeutet, dass man die eigenen Flügel ausbreitet und jemand anderen Schutz darunter finden lässt. Dass man tröstet, dass man auch mal zu dem Herzen der anderen spricht. Und dass man zuvorkommend ist. Und der Boas, der sagt nicht nur, du kannst bei mir mitessen, sondern er reicht ihr die gerösteten Körner. Er dient ihr. Er übernimmt die Rolle eines Kellners. Sie ist der Gast und er ist der Kellner. Merkt ihr, dieser Rollentausch wäre doch überhaupt nicht nötig gewesen. Es wäre auch ganz dem Gesetz hätte es entsprochen, wenn er gesagt hätte, du, da kannst Ähren sammeln auf dem Feld und die kannst dann essen, die gehören dir. Damit hätte er völlig dem Gesetz entsprochen. Und ihr merkt, wie viel mehr er tut. Weil es geht nicht um das Einhalten von Gesetzen. Es geht nicht um das Einhalten von Mindestnormen. Es geht um die Gesinnung Christi. Und ich glaube, und das sage ich jetzt mehr uns Brüdern, da haben wir doch Luft nach oben. Da können wir noch lernen. Ich wundere mich manches Mal. Es wird niemandem mehr in einen Mantel reingeholfen. Gut, das hört sich wirklich sehr antiquiert an. Ich gebe es ja zu. Aber auf der anderen Seite, das ist doch eine Möglichkeit, wo ich Hochachtung ausdrücken kann. oder mal einer Dame die Tür aufhalten. Und wenn es die Beifahrertür von meinem Auto für meine Frau ist. Neulich habe ich ein Beispiel erlebt, das war kein Christ, hoffe ich zumindest. Ich habe nicht nachgefragt, wo er im Auto sitzt und sie tankt. Nein, sie war emanzipiert, ganz im Zeitgeist. Aber was für eine Gesinnung steckt denn dahinter? Merkt ihr, deswegen gefällt mir das Buch Ruth. Da ist so viel Feines, so viel charakterliche Schönheit drin beschrieben, in so wenigen Worten. Und der Boas ist für mich ein Vorbild. Ich möchte mal so werden, wie der Boas ist. Da habe ich ein echtes Vorbild. Da habe ich einen, dem ich nachmachen kann. Im Neuen Testament natürlich der Herr Jesus Christus. Wenn man sich anschaut, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie freundlich er war, wie zuvorkommend er gewesen ist. Und dann ein Vergleich zwischen Abraham und Ruth, nämlich Boas sagt zu Ruth, es ist mir alles wohl berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, indem du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volke gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Jahwe vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von Jahwe, dem Gott Israels. Und mich hat das erinnert an die Berufung von Abraham, denn eigentlich erlebt Ruth genau dasselbe, was Abraham erlebt hat. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Genau dasselbe hat Ruth auch getan. In genau derselben Situation steckt sie wie der Abraham. Alles verlassen, die ganze Verwandtschaft verlassen und in ein fremdes Land gehen, sich der Fremdheit aussetzen. Und dann auch ein Lohn. Dem Abraham ist gesagt worden, dass er zur großen Nation wird und so weiter. Der Ruth wird hier gesagt, Jahwe vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lob. Und es ist interessant, dass im Stammbaum Jesus sowohl Abraham als auch Ruth genannt werden. Abraham und Ruth haben wir eben gesehen, dieselbe Berufung eigentlich, aber sehr unterschiedlich. Weil bei Abraham heißt es, und Gott sprach zu Abraham. Wie hat Gott das denn gemacht? Sagt die Bibel nicht. Hat er eine Vision gehabt? Eine Wolke? Und da das Angesicht Gottes, der mit ihm gesprochen hat? Oder war es nur eine Audition, also nur eine Stimme aus dem Irgendwo, die zu ihm kam? So wie später bei der Taufe Jesu eine Stimme kam, das ist mein geliebter Sohn. War es so gewesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es außergewöhnlich, spektakulär. Gott sprach zu Abraham. Abraham wusste ganz genau, Gott hat mir das gesagt. Da konnte er sich ein Leben lang drauf berufen. Und bei der Ruth, wie ist denn Ruth berufen worden, genau das zu tun, was Abraham getan hat? Hat Gott mit ihr gesprochen? Hast du eine Vision gehabt? Eine Audition? Was hat sie gehabt? Eine Schwiegermutter, die am Ende ist. Und das war ihr Ruf. Und merkt ihr, Gott ruft auf unterschiedliche Arten. Manchmal ruft er spektakulär. Und wir Christen, wir erliegen dem Eindruck, dass wir meinen, es müsste bei uns immer spektakulär sein. Gott muss mich spektakulär berufen. Und dann kann ich das tun. Aber der unspektakuläre Ruf ist nicht weniger wert als der spektakuläre. Der Abraham ist gegangen, weil er spektakulär berufen wurde. Ruth ist gegangen, weil sie eine Not gesehen hat. Und sich in diese Not ihrer Schwiegermutter hineinbegeben hat. Und wir finden im Neuen Testament, dass Gott mal den spektakulären, mal den unspektakulären Ruf verwendet. Bei Philippus, Apostelgeschichte 8, 4 bis 5. Sie zerstreuten aus Jerusalem, nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Wie ist der Philippus berufen worden? Hat Gott zu ihm gesagt, geh nach Samaria in eine Stadt, predige? Nö, er ist vertrieben worden. So wie die Ukrainer jetzt vertrieben werden. Und die Mariana, die jetzt bei uns ist, jetzt im Nachbardorf, die hat uns gesagt, boah, ich habe mitgekriegt, in unserem Dorf sind jetzt schon über 10 ukrainische Frauen. Die lade ich alle zu mir ein und möchte mit ihnen Kontakt aufnehmen und sie evangelisieren. Merkt ihr? Das ist ihr Missionsruf. Dass sie ihr Haus verloren hat, dass sie mit ihren Kindern ohne Mann im Nachbardorf ist und weil andere Frauen drumherum sind, die Ukrainerinnen sind, das ist ihr Ruf, dem sie gehorcht. ziemlich unspektakulär. Nicht so, wenn man sich einen Wunsch erträumt oder einen Ruf erträumt, aber real. Und so war es bei dem Philippus gewesen. Er ist berufen worden, indem er aus Jerusalem rausgeschickt wurde und seine Heimat dort verloren hatte. Aber ein anderes Mal, wenige Verse weiter, ist es spektakulär. Und ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden. Also Philippus hat beides erlebt, den spektakulären und den unspektakulären Ruf. Und Paulus genauso. Unspektakulär zu Beginn der zweiten Missionsreise. Da sagte zu Barnabas, lass uns zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in welcher wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Unspektakulär. Da sind Männer zum Glauben gekommen. Mal schauen, wie es ihnen geht. Sind sie gewachsen? Womit können wir ihnen helfen? Wir gehen sie besuchen. Das war der Ruf zur zweiten Missionsreise. Der Ruf zur ersten Missionsreise war etwas spektakulärer gewesen. Während sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saul zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. Es gibt also beide Arten des Rufes. Und beide sind gleich kostbar und gleich wichtig. Und wir erliegen dem Fehler, dass wir uns immer das Spektakuläre wünschen. Und dass wir den Blick verlieren für das Unspektakuläre und manchmal gar nicht mehr wahrnehmen, dass die Nöte genauso ein Ruf sind. Und welches ist denn jetzt der kostbarere Ruf? Der spektakuläre oder der unspektakuläre? Ich habe für mich eine Antwort gefunden. Der unspektakuläre. Denn der unspektakuläre Ruf setzt voraus, dass ich die Gesinnung Christi bereits habe. Und dann wird mit der Not zum Ruf. Wenn ich die Gesinnung Christi noch nicht habe, dann muss Gott spektakulär reden, damit ich überhaupt kapiere, was er mit mir vorhat. Also von daher, die Ruth ist hier das große Vorbild, nicht der Abraham. Der ist auch ein großes Vorbild, natürlich. Aber die Ruth, die muss schon viel mehr von dieser Gesinnung gehabt haben, sodass sie ganz sensibel gewesen ist für das, was Gott in dieser Situation von ihr fordert. Gut, hier machen wir jetzt eine Zäsur. Nachher geht's weiter.